das Wasser ist unfassbar klar. Du kannst in der Regel immer bis zum Grund gucken. Dort, wo es halt, ich sag mal jetzt mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter tief ist, wo die Sonne halt eben noch hinkommt. Du siehst die Seesterne am Grund liegen und du hast diese intensive blaue Farbe und grüne Farbe, je nachdem wie das Licht ist. Ob man wandern geht oder ob man fischen geht oder ob man surfen geht oder ob man Volleyball spielt, das ist eigentlich egal. Draußen sein ist für mich das Wichtigste. Und die Luft zu atmen und anderen Menschen zeigen zu können, wie schön das sein kann.
Travel Tales, der Reisepodcast von Edelweiss. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Edelweiss Travel Tales, dem Podcast von Edelweiss, der führenden Schweizer Ferienfluggesellschaft. Alle 14 Tage spreche ich hier mit Menschen, die eine besondere Verbindung zu einem Reiseziel haben, und zwar mit Einheimischen, mit Reisenden oder wie heute hier in diesem Fall auch mit jemandem, der eine neue Heimat an einem besonderen Ort gefunden hat. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir euch in dieser Show Einblicke in verschiedene Regionen und ihre Menschen geben und natürlich auch neugierig darauf machen, die Welt selbst zu erkunden. Ich bin Erik Lorenz, Autor und Podcaster. Vielleicht kennen mich die einen oder anderen als Gründer und Stimme des Abenteuer- und Reisepodcasts Weltwach. Unser Ziel in dieser Folge ist ein wahres Paradies für Naturliebhaberinnen und Liebhaber und alle Outdoor-Enthusiasten, die Lofoten. Dieses atemberaubende Archipel mit mehr als 80 Inseln nördlich des Polarkreises in Norwegen bietet dramatische Landschaften mit steilen Bergen, tiefen Fjorden und kleinen, urigen Fischerdörfern. Es ist ein Ort, wo die Mitternachtssonne während der Sommermonate zu ausgedehnten Abenteuern einlädt und Outdoor-Herzen höher schlagen lässt. Die Lofoten bieten ganz, ganz viel, das wird in diesem Gespräch auch deutlich werden, denke ich. Ob nördlichstes Surfgebiet der Welt, eine Wanderung durch die eindrückliche Landschaft oder eine Kajakfahrt in die tiefen Fjorde hinein. Und während der Wintermonate lädt das Inselarchipel zu gemütlichen Abenden im tiefen Schnee unter den leuchtenden Polarlichtern ein. Unser Gast dieses Mal, Paul Kümmerer. Ursprünglich aus Deutschland lebt Paul seit einigen Jahren auf den Lofoten. Als leidenschaftlicher Surfer tingelte er zunächst in seinem selbst ausgebauten Van durch die Welt, arbeitete als Handwerker und Barkeeper und setzt seine Fähigkeiten mittlerweile an einem besonderen Ort ein, nämlich dem Lofoten Beach Camp. Kürzlich hat er sogar die Gelegenheit, den Schauspieler Benedict Cumberbatch aufs Wasser zu begleiten. Da werde ich ihn auch gleich nachfragen. Warum Paul die Lofoten aber als sein neues Zuhause auserkor, was die Magie der Lofoten auszeichnet und wie er überhaupt auf dem Inselarchipel landete, all das und noch einiges mehr erfahren wir nun im Gespräch. Ja, und damit hallo Paul, herzlich willkommen bei den Edelweiss Travel Tales. Schön, dass du mit dabei bist. Hi.
Hi Erik, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und ich würde vorschlagen und dich bitten, dass du uns zum Einstieg direkt einmal mitnimmst zu deinen Lofoten-Anfängen. Kannst du beschreiben, wie das damals war, als du das erste Mal auf den Lofoten angekommen bist? Erinnerst du dich, welche Eindrücke du da hattest? Vielleicht auch welche Sinneseindrücke?
Ja, auf jeden Fall. Es war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich habe ja, bevor ich auf die Lofoten gekommen bin, circa 10 Monate auf den Westerrollen gelebt in meinem Van. Mhm. Das ist nochmal eine Inselgruppe im Norden. Und dann hatte ich mich entschlossen, auf die Lofoten zu reisen und einfach mal zu gucken sozusagen, was sich ergibt und wie es so läuft. Und bin dort mit meinem Bus hingefahren und es ist sehr interessant zu sehen, wie die Landschaft sich verändert hat, je weiter auf die Lofoten ich quasi vorgestoßen bin. Das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist noch, dass ich an einem Schild, wo drauf steht, jetzt bist du auf den Lofoten quasi vorbeigefahren bin und dachte mir so, jetzt bin ich da, wo ich sein will.
Und war direkt alles anders oder vermutlich dann schrittweise Veränderung?
Ja, schrittweise Veränderung. Ich sag mal, das, was an den Lofoten so landschaftlich schon so faszinierend ist, einfach nur beim Durchfahren, ist auch einfach die Berge und die Fjorde. Man hat sehr, sehr steile Berge und Felskanten. Es ist recht rau, streckenweise. weil die Berge halt, das sind einfach quasi Felsen, die sich so 500, 600, 700 Meter im Schnitt da aus dem Wasser erheben und dann hat man die Fjorde und das Wasser dazu. Und das war total magisch. Und dann noch die Farben, die da alle miteinander spielen und diesen Meeresgeruch, den man hier oben hat. Also man kennt es auch von anderen Orten, aber hier ist nochmal speziell. Und die Luft halt einfach, das ist so eine fantastische, klare Luft.
Du sagst gerade schon hier oben, das heißt also, du bist auch gerade jetzt natürlich auf den Lofoten. Du bist immer noch da, du bist dort geblieben. Wie können wir uns das vorstellen, den Ort, an dem du dich dort gerade befindest?
Hier, wo ich wohne zu Hause, ist eine Straße, die irgendwann einfach aufhört. Also wenn man hier hin will, muss man hier hin wollen. Nennt sich Selfjord. Sel heißt Seehund. Mhm. Dementsprechend viele schwimmen hier auch rum. Und es ist ein kleiner Fjord hier auf den Lofoten, im südlichen Teil der Lofoten, umgeben von, also wenn ich hier jetzt so nach rechts aus meinem Küchenfenster rausgucke, dann sehe ich den Fjord und Bergketten um mich herum. Ja, es ist für mich ein sehr spezieller Ort. Bisschen abgelegen, genauso wie mir das gefällt. Ja, eben im südlichen Teil der Lofoten. Das ist nämlich auch interessant, dass die Lofoten sich stark unterscheiden, ob man im Norden oder im Süden der Lofoten ist.
Ja, inwiefern?
Insofern, als dass diese Inselgruppe, die sich eben von Nord nach Süd erstreckt, sich gen Süden einfach noch ein bisschen weiter auffächert und es mehr Bergspitzen einfach werden, sage ich mal, und weniger flaches Land und wirklich dann die Dörflein und so einfach ein bisschen dahingestellt werden, wo sie gerade halt noch hinpassen und ansonsten ragen einfach die Bergspitzen aus dem Wasser.
Aber das, was sich durchzieht, sowohl im Süden wie auch im Norden, ist also diese ständige Kombination aus diesen rauen Bergen und dann eben diesen Gewässern. Du hast es im Vorgespräch auch als raue Landschaft meets Karibik-Flair beschrieben. Hat mich ein bisschen überrascht. Karibik habe ich jetzt noch nicht gehört als Vergleich in Bezug auf die Lofoten, aber es scheint offenbar dann doch zu stimmen.
Ja, warum sagt man Karibik? Ja. Das ist natürlich ein totaler Gegensatz, das ist klar. Karibik ist warm, Lofoten sind eher kalt. Mhm. Wenn man sich jetzt ein Foto von der Karibik anschaut, ich habe bisher auch nur Bilder gesehen, aber das, was da so eindrücklich ist, ist die Farbe und die Klarheit des Wassers. Und das hat man hier oben auch. Das Wasser ist unfassbar klar. Du kannst in der Regel immer bis zum Grund gucken. Dort, wo es halt, ich sag mal jetzt mal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter tief ist, wo die Sonne halt eben noch hinkommt. Du siehst die Seesterne am Grund liegen und du hast diese intensive blaue Farbe und grüne Farbe, je nachdem, wie das Licht ist. Deswegen sage ich ab und zu so ein bisschen Karibik-Flair, einfach wegen des Wassers und der Farben, die da so eindrücklich sind.
Ja, das waren also einige der Eindrücke, die dich damals auch in Empfang genommen haben, als du mit deinem Van angekommen bist. Mhm. Aber vor dann erstmal auch tatsächlich dort zu bleiben, hattest du offenbar nicht, oder? Also es war nicht der Plan. Deswegen
Nein.
Die Frage, was war es an alledem, das dich dann offenbar so begeistert, so fasziniert hat, dass du tatsächlich erstmal dort geblieben bist?
Ja, ich würde da gerne ein kleines bisschen weiter ausholen, dass man diesen ganzen Prozess versteht.
Ja, mach mal.
Ich habe ja zu der Zeit schon in meinem Bus gelebt und war quasi als freier Vogel unterwegs, ohne irgendwelche Pläne, wo es hingehen soll, wo ich bleiben will, etc. Und habe mich entschlossen, auf die Lofoten zu reisen und dachte zuerst, ich werde einfach ein bisschen Urlaub machen und mir das angucken. Ein Freund von mir auf den Westerrollen hat mir den Campingplatz Lofoten Beach Camp empfohlen, wo ich dann letzten Endes hängen geblieben bin, weil das ein sehr, sehr schöner Platz ist. Und dann dachte ich mir, warum eigentlich nicht einen Sommer auf den Lofoten, auf dem Campingplatz arbeiten, so Leute kennenlernen und eine gute Zeit haben. Und das habe ich dann gemacht, dort gearbeitet. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Und ich wusste, dass ich dann 2024 wiederkommen wollte. 2023 war ich das erste Mal hier. Und nach der ersten Saison, die ich dort gearbeitet habe, war ich dann für 3 Monate in Portugal. Einfach ein bisschen der Sonne hinterher surfen und Urlaub machen. Auf dem Weg nach Deutschland zurück habe ich mir einen neuen Bus gekauft, weil mir diese Art zu leben in meinem Van, meine Wohnung immer dabei zu haben, unfassbar viel Spaß gemacht hat. Aha. Und dachte, das wird mit Sicherheit noch ein paar Jährchen so weitergehen. Habe mir dann ein größeres Fahrzeug gekauft mit Stehhöhe, altes Feuerwehrfahrzeug, den ausgebaut und bin dann 2024 im März wieder hier hochgefahren auf die Lofoten. Und habe dort begonnen zu arbeiten.
Wieder dann dort im Beachcamp?
Ja, genau.
Okay, ja.
Und dann irgendwann hat sich das so manifestiert, mehr oder weniger. Oder ich habe einfach auch gemerkt, wie sehr ich das genieße und wie sehr ich das mag hier oben, aus verschiedenen Gründen. Und habe dann mit meinem Chef gesprochen und habe gesagt, du Per, ich könnte mir vorstellen, mich hier oben niederzulassen, weil dieser Ort so toll ist. Er hat dann sofort quasi sein Handy gezückt und mir verfügbare Häuser und Grundstücke gezeigt hier in der Gegend, unter anderem das, wo wir jetzt leben. Da habe ich dann auch gesagt, Per, wenn, dann muss es dieses Haus sein. Das ist genau das, was ich haben will.
Was hat das so besonders gemacht?
Besonders gemacht hat es, dass es abgelegen ist, relativ abgelegen. Es ist sehr, sehr ruhig hier. Es ist ein großes Grundstück. Ich habe Zugang und eigene Meereslinie, Zugang zum Wasser. Ich kann auf meinem eigenen Grundstück mein Boot haben und ich sehe das Wasser. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Ich wollte, wenn ich auf den Lofoten lebe, war für mich eine Voraussetzung, ich muss das Meer sehen können.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Und dann sagte ich zu ihm, wenn, dann so. Das ist das genau das, was ich haben will. Und dann bin ich im Mai vergangenes Jahres, bin ich nach Deutschland geflogen und habe auf dem Flug von Oslo nach München meine jetzige Freundin kennengelernt. Und die kam dann im Juni auf die Lofoten. Und es ist jetzt zeitlich ein bisschen verwirrend, aber es überschneidet sich so diese Gedanken mit hierher ziehen und dann jemanden kennenlernen.
Aha.
Dann war ich wieder hier auf den Lofoten und sie kam dann auch auf die Lofoten. Und seitdem sie auf die Lofoten gekommen ist, haben wir eigentlich nahezu jeden Tag miteinander verbracht. Und irgendwann im Laufe dieses Prozesses habe ich sie eingeweiht in diesen Traum von mir, hier hinzuziehen und habe ihr gesagt, dass ich da ein Haus, ein Grundstück quasi im Auge habe, wo ich mir das vorstellen könnte.
Mhm.
Und die Kurzversion dessen ist quasi, dass wir uns gedacht haben, wir kennen uns 3 Monate, kaufen wir jetzt ein Haus zusammen, ja oder nein? Jetzt ist quasi die Antwort ist klar, mhm, was passiert ist. Wir haben uns dazu entschlossen, dieses Haus zu kaufen.
Schon ein Abenteuer im Abenteuer ist ja so schon ein großer Schritt,
ja,
einfach
ja,
mal ein Haus auf den Lofoten zu beziehen,
ja,
und auf diese Art und Weise auszuwandern und dort den Lebensmittelpunkt hin zu verschieben, auch wenn du nun schon ja dort gewesen bist vorher, hast du ja erzählt, mit deinem Van und im Sommer. Aber ja, es war dann schon so, dass du dein Leben innerhalb doch recht kurzer Zeit einmal komplett umgestülpt hast.
Das ging unfassbar schnell, unfassbar schnell. Und ja, noch dazu ist jetzt dann ein Kind im Anmarsch.
Mhm.
Und das quasi innerhalb eines Jahres.
Ja, wie du schon sagtest zu deinem Chef, ja, wenn, dann so. Und das hast du offenbar durchgezogen in jeder Hinsicht.
Richtig, genau. Und dann aber halt auch ganz oder gar nicht.
Genau. Ja, fantastisch. Ja. Und jetzt sitzt du da also, mhm, in deinem Haus mit direktem Zugang zum Meer, wie man es sich wünscht und vorstellt.
Genau.
Das Meer scheint dir wichtig zu sein. Du hast ja auch vorhin von diesem Lofoten Beach Camp erzählt, in dem du direkt angefangen hast,
ja,
zu arbeiten. Warum ist das Meer dir so wichtig? Oder anders auch gefragt, welche Rolle spielt das Meer in deinem Leben und in deinem Alltag jetzt dort vor Ort?
Das Meer hat schon immer für mich eine große Rolle gespielt, seitdem ich klein war.
Hm.
Ich habe schon immer viel Urlaub am Meer verbracht. Dann kam irgendwann auch noch das Surfen mit dazu,
mhm,
Wassersport. Ich denke, das ist was viele nachvollziehen können, wenn man beispielsweise am Strand sitzt, aufs Meer hinaussieht und die Sonne geht unter. Und man hat tolle Farben und das ist zwar nur der Horizont über dem Meer. Man sieht bloß Wasser und Farben und Wolken, aber man kann halt stundenlang hingucken. Und so ging es mir schon immer.
Mhm.
Zum einen, erst habe ich mit Meer immer natürlich so warme Länder, Frankreich, Spanien, wo wir immer im Urlaub waren, verbunden. Und dann irgendwann war das halt hier oben im Norden und dann ist das alles ein bisschen kälter geworden, was aber auch nicht viel macht. Und das Meer spielt für mich eine unfassbar große Rolle. Einfach die Möglichkeit, Wasser zu sehen. Für mich ist es was unfassbar Beruhigendes.
Hm.
Mich fasziniert die Naturgewalt des Wassers. Das spielt gerade auch eine große Rolle, wenn man surft, weil Wasser unfassbar viel Kraft hat und auch gefährlich sein kann oder halt eben unfassbar viel Spaß machen kann. Hier auf den Lofoten spielt natürlich das Meer oder eigentlich in allen Küstenregionen dahingehend eine unfassbar große Rolle, weil es eine Nahrungsquelle ist. Man geht raus und fischt für sich selber oder man macht es beruflich. Das ist einfach ein unfassbar großer Bestandteil des Lebens hier oben.
Mhm.
Also die Lofoten, es ist ja mehr Wasser als Land.
Ja, ja, da gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal mit dir drauf ein, auf das ganze Thema maritime Welt, Fischfang und dergleichen mehr. Mich würde kurz vorher noch interessieren, Thema Surfen. Wie würdest du die Lofoten als Surf-Location beschreiben? Ich surfe auch ganz gern, wirklich nicht besonders gut, aber mit sehr viel Freude. Hatte die Lofoten jetzt noch gar nicht so sehr im Blick für?
Ja, das haben die wenigsten.
Zu Recht oder zu Unrecht?
Beides tatsächlich. Ich sag mal so, die meisten Menschen, wenn sie das Wort Surfen hören, man denkt Strand, Palme, Sonnenschein, man liegt in der Badehose am Strand und dann räkelt man sich ein bisschen in der Sonne, schnappt sich sein Surfbrett und springt einfach ins Wasser.
Keine ganz unangenehme Vorstellung.
Ist eine wunderbare Vorstellung. Und das funktioniert hier oben halt nicht. Mhm. Aktuell zum Beispiel hat das Wasser hier 3 bis 4 Grad.
Wir nehmen das Gespräch im März auf, ja.
Ja, genau. Die Wassertemperatur spielt eigentlich kaum eine Rolle. Es gibt ja sehr gutes Surf-Equipment. Jetzt zu dem Punkt, warum ich die Lofoten als Surfspot so toll finde. Surfen wird immer mehr und mehr populär. Ich bin in Portugal gesurft, Spanien, Frankreich. Und ehrlich gesagt hat es mir da ein bisschen die Lust vertrieben, weil es mittlerweile so unfassbar viele Leute sind, die im Wasser sind. Viele Leute kennen sich mit der Surf-Etikette nicht aus. Und Surfen macht sehr, sehr viel Spaß. Und es funktioniert auch, wenn es viele Leute sind. Aber es macht einfach mehr Spaß, wenn man alleine ist und quasi sein Ding alleine machen kann. Mhm. Und das ist eben ein großer Teil hier auf den Lofoten. Zum einen leben hier nicht allzu viele Menschen und zum anderen gibt es nicht so viele Menschen, die sich darüber bewusst sind, dass man so weit oben im Norden surfen kann. Und dementsprechend weniger Leute sind es und es sind trotzdem gute Wellen. Und deswegen ist es für mich der perfekte Spot.
Ja, leer, lange Tage, gerade im Sommer natürlich und wunderschöne Natur noch obendrein. Also klingt eigentlich doch ganz gut, muss ich zugeben. Mm. Das sehen andere natürlich auch so. Ich habe zum Beispiel, du hast das im Vorgespräch erwähnt, dass du mit Benedict Cumberbatch mal surfen warst, dort bei euch in den Lofoten. Ja. Wie kam es dazu?
Ach, das war eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Er hat mit Prada und National Geographic hatten die ein Fotoshooting und Aufnahmen gemacht auf den Lofoten. Und einer der Spots, wo die gefilmt und fotografiert haben, war eben das Lofoten Beach Camp, weil es auch einfach super, super schön gelegen ist und sich für solche Sachen sehr, sehr gut eignet.
Dieser Campingplatz, an dem du gearbeitet hast, dort direkt am Meer vor den Bergen im Hintergrund. Ich hatte mir ein paar Fotos angeschaut, sieht wirklich ganz toll aus, ja.
Ja, und da waren wir eben in Kontakt mit den leitenden Personen da und der Filmcrew. Und dann wurde halt eben angefragt, wie es aussieht, ob irgendwelche Surf-Instrukteure dort vor Ort sind, weil der Benedikt dann auch Lust hat zu surfen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin hier, ich arbeite und wenn es soweit ist quasi, dann können wir das auf jeden Fall machen. Und nachdem die dann fertig waren, da an dem Tag mit ihren Aufzeichnungen, habe ich dann einfach mit ihm ein bisschen gequatscht. Das war ein sehr herausfordernder Tag. Es war Sturm und starke, große Wellen. Da dementsprechend musste ich auch erstmal rausfinden, ob er überhaupt, sage ich mal, komfortabel genug ist, bei solchen Verhältnissen rauszupaddeln.
Ja.
Und er surft ja auch schon eine Weile lang. Von daher hatte ich da keine Bedenken, beziehungsweise er auch nicht. Das war ja das Wichtigere. Und dann war es letzten Endes einfach nur wichtig, dass er jemanden dabei hat, der den Spot kennt. Mhm. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil das eine sehr, sehr starke Wellen waren und da muss man sich dann schon ein bisschen auch auskennen, um einfach zu wissen, wo kann ich paddeln, wie muss ich surfen. Ja, dann sind wir da zusammen rausgepaddelt im Sturm, in großen Wellen. Ich denke mal, die größten Wellen werden so 3-4 Meter gehabt haben. Mhm. Ja, das war eine lustige Erfahrung. Ja,
schön.
Oder eine ungewohnte Erfahrung.
Ja, unerwartet auch dort oben, so weit ab vom Schuss, in Anführungszeichen, kommt dann Hollywood und ist bereit zum Surfen. Sehr schön. Surfen ist eine Sache, ein ganz wichtiger Pfeiler für dich, merkt man. Wie sieht dein Leben auf den Lofoten ansonsten heute aus? Wie kann ich mir das Leben dort vorstellen? Vielleicht auch im Vergleich zu deinem Leben vorher in Deutschland.
Also zum einen ist es natürlich ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Nordnorwegen. Hier oben im Norden fällt es den Leuten leichter, die Dinge etwas ruhiger anzugehen. Und man hat hier ein gewisses Bewusstsein dafür, dass das Leben einfach das Leben ist und dass die Dinge so gehen, wie die Dinge gehen. Und wenn halt das heute nicht passiert, dann können wir das morgen immer noch machen. Das ist was das Leben beeinflusst, woran ich mich auch erst gewöhnen musste tatsächlich. Ist aber sehr schön. Und ansonsten, ich arbeite Vollzeit als Zimmerer Und im Lofoten Beach Camp mit allem, was auf einem Campingplatz anfällt, mit Bar und Restaurant, das fällt auch einiges da in meinen Aufgabenbereich, aber hauptsächlich doch als Zimmerer und habe verschiedenste Projekte an verschiedenen Orten hier auf den Lofoten, ob das ein Wohnhaus ist, ob das eine Ferienhütte ist oder ob es eben Renovierungs- oder Umbauarbeiten auf dem Beachcamp sind.
Mhm.
Und ich habe ein sehr, sehr, sehr großes Glück, dass ich diesen Job und diese Stelle hier habe, weil ich eine Flexibilität genieße, die andere vor Neid erblassen lassen sozusagen. Wenn ich um 10 Uhr vormittags bestimme, dass ich heute keine Lust mehr auf Arbeiten habe und lieber 5 Stunden surfen gehe, dann kann ich das machen. Wenn ich sehe, dass gute Wellen sind, dann kann ich ins Wasser hüpfen. Wenn ich sehe, dass es ein ruhiger Tag ist, dann kann ich fischen gehen. Und das ist mit meinem Chef hier ein Geben und Nehmen. Diese Möglichkeit, Beruf und Freizeit zu kombinieren, ist wunderbar.
Ja, oh, total. Das ist ein Riesenprivileg. Das leuchtet absolut ein. Und gerade wenn du dann auch dich ein bisschen danach richten kannst, wenn nun gerade die Wellen gut sind oder das Licht besonders schön ist, das macht ja auch viel aus, hast du auch beschrieben. Vielleicht auch mal zum Sonnenuntergang dann nochmal ins Wasser zu hüpfen. Klar, gibt's sowas wie einen perfekten Tag für dich auf den Lofoten, wenn du vielleicht auch am Wochenende noch ein bisschen mehr Freizeit hast? Die unterscheiden sich ja wahrscheinlich dann auch sehr stark nach Sommer und Winter.
Ja, das tun sie auf jeden Fall. Ich sag mal, der perfekte Sommertag, wie könnte man den beschreiben? Oh, das ist schwierig, da könnten wir jetzt eine ganze Woche mitfüllen, mit guten Tagen. Aber es beinhaltet, einen guten Kaffee zu trinken, auf meinem eigenen Grundstück in der Sonne und nichts zu hören, außer die Geräusche, die die Natur von sich gibt. Ob das der Wasserfall ist, ob das Windrauschen ist, ob das die Möwen sind. Einfach diese Ruhe und diese Stille. Und dann den Tag zu füllen mit verschiedensten Dingen, die man hier machen kann, Outdoor-Aktivitäten. Ob man wandern geht oder ob man fischen geht oder ob man surfen geht oder ob man mit den ganzen Leuten, die auf dem Lofoten Beachcamp rumspringen, Volleyball spielt. Das ist eigentlich egal. Draußen sein ist für mich das Wichtigste an so einem Tag und die Luft zu atmen und anderen Menschen zeigen zu können, wie schön das sein kann.
Ja, draußen sein ist ja sowieso das Thema schlechthin auf den Lofoten.
Ja.
Also ist ja bekannt für unendlich viele Outdoor-Möglichkeiten. Surfen ist ja nur ein Thema von ganz, ganz vielen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Lofoten auch bei Kajakfahrerinnen und Fahrern sehr, sehr beliebt sind. Bist du auch mit Kajak des Öfteren mal unterwegs?
Tatsächlich nicht.
Okay.
Tatsächlich nicht.
Ja.
Ich muss zugeben, das Surfbrett ist für mich mein Lieblingsfortbewegungsmittel auf dem Wasser.
Ja, das Mittel der Wahl. Ja.
Ja, genau. Und ich sag mal, von einem Boot mit Motor fischt sich's leichter als von einem Kajak.
Das ergibt Sinn, ja.
Ja.
Dann bleiben wir mal kurz beim Fischen vielleicht, weil du das jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast. Sowohl, dass du selbst fischen gehst, aber auch, hast du vorhin erwähnt, dass der Fischfang insgesamt für diese ganze Region wahnsinnig wichtig ist und ja eigentlich auch schon immer wichtig war. Kannst du darüber ein bisschen sprechen, also über die Bedeutung der Fischerei heute und darüber, was man da so angelt bei euch auf den Lofoten, wenn man selber unterwegs ist?
Ja, also die Menschen, die auf die Lofoten gekommen sind, die sind hierher gekommen, weil man hier gut Fisch fangen kann und weil man da eine zuverlässige Nahrungsquelle hat.
Mhm.
Und das merkt man nach wie vor, dass es hier leicht ist, wirklich kinderleicht ist, Fische zu fangen. Ich sag mal, das gängigste ist der Kabeljau, Torsk auf Norwegisch, und der Seelachs, was man hier eigentlich mit jedem Angelwurf aus dem Wasser zieht. Und dann gibt's verschiedenste andere Fische. Heilbutt beispielsweise, der ist ein bisschen schwieriger zu fangen, aber ist ein unfassbar leckerer Fisch. Dann gibt's Rotbarsch und Leng und Makrelen findet man auch. Das ist ganz interessant. Die Nordnorweger mögen keine Makrelen.
Mhm.
Essen die nicht. Schmeckt denen nicht. Ich finde ihn super lecker. Und Hering. Hering wird mehr als Köder benutzt letzten Endes, als er dann zur Nahrung weiterverarbeitet wird. Ein Hering ist halt, also man hängt das Netz ins Wasser und zieht 2 Tonnen mit Hering raus und dann schmeißt man davon 20 Kilogramm in die Gefriertruhe und den Rest benutzt man, um Heilbutt zu fangen beispielsweise.
Oder eben auch Kabeljau, hast du auch schon erwähnt.
Ja.
Der ja, soweit ich weiß, auch sehr, sehr beliebt ist. Insbesondere, wenn er dann auch traditionell zu Stockfisch, also Trockenfisch, verarbeitet wird. Hast du das schon probiert? Nennt man, glaube ich, Skrei?
Ja, genau. Habe ich probiert. Das ist das norwegische Knoppers um 9:30. Es ist, ja, jetzt aktuell ist die Zeit, wo der Trockenfisch aufgehängt wird.
Mhm.
Es braucht nämlich ein spezielles Klima, dass man den überhaupt einfach an die frische Luft hängen kann, ohne dass er schlecht wird. Das heißt, eine gewisse Luftfeuchtigkeit und Temperatur zwischen 0 und 4 Grad und verhältnismäßig trocken. Und dann kann man den einfach draußen hinhängen. Sieht man auf den ganzen Lofoten verteilt, dass da so Stative sind. Und wenn man in der entsprechenden Zeit da ist, sieht man dort Tausende und Abertausende von Fischen hängen. Ist ganz interessant, viele Leute fragen, warum die Möwen diese Fische nicht fressen.
Mhm. Ja, guter Gedanke.
Hatte ich davor noch gar nicht so drüber nachgedacht. Und diese Fische werden an den Schwanzflossen zusammengebunden und quasi einfach über den Rundstock gehängt. Und dann hängen die da eben so ein paar Zentimeter, 20 Zentimeter meinetwegen, unterhalb dieses Rundstockes. Und der Witz an diesem Rundstock ist, dass die Möwen, die können zwar auf dem Rundstock landen, da die aber keine Krallen haben oder sonst irgendwie was, können die sich nicht daran festhalten und kommen nicht an den Fisch, der unter ihnen hängt. Und so simpel ist diese ganze Geschichte eigentlich.
Ja, interessant.
Ja, es ist ein sehr geschmacksvoller Fisch generell und man kann den Trockenfisch so essen. Schmeckt zum Beispiel sehr gut mit ein bisschen gesalzener Butter als Snack zwischendurch. Oder aber man kann den Fisch wässern. Und wenn man ihn wässert, dann nimmt er wieder Feuchtigkeit auf und das Fischfleisch quillt wieder auf und dann kann man ihn in Anführungszeichen wie Frischfisch verarbeiten. Und es war eben eine Methode damals, den Fisch so lang wie möglich haltbar zu machen, ohne dass man ihn in der Gefriertruhe liegen hat.
Schön, schön, ja. Ich habe gelesen, wer sich für das Leben mit der Fischerei interessiert, heute, aber insbesondere auch über die Jahrhunderte hinweg, kann sich das sehr, sehr schön in einem Ort namens O angucken. Geschrieben als A mit so einem Kreis drüber. Bist du dort schon gewesen?
Ja, das Ende der Lofoten ist ein sehr süßes, kleines Dörfchen mit verschiedensten Hütten verteilt. Wie die meisten Dörfer war es ursprünglich ein Fischerdorf, wo einfach gefischt und mit Fisch gehandelt wurde und ist mittlerweile eine Touristenattraktion mit Cafés und einer Bäckerei und einem Trockenfischmuseum. Man kann sich das da, wie auch an anderen Orten, kann man sich das sehr gut noch vorstellen, wie das damals wohl mal abgelaufen ist.
Mhm. Ja, du hast gesagt, das Ende der Lofoten, es ist auch das Ende der Europastraße 10, also E10. Eine ganz, ganz tolle Strecke muss das sein, die sich durch Schweden und Norwegen zieht und über die man also fahren kann. Weißt du, apropos fahren, wie das so ist, wenn man in Norwegen und ganz konkret auf den Lofoten unterwegs ist, gibt es da öffentliches Netz an irgendwie Infrastruktur, an Verkehrsmitteln oder ist es dann schon angeraten, sich ein Auto zu mieten zum Beispiel?
Also es gibt natürlich Busse, die hier fahren und je nach Saison fahren die auch mehr oder weniger am Tag. Das heißt, in der Hochsaison, wenn wir einfach unfassbar viele Menschen auf den Lofoten haben, fahren mehr Busse. Genauso mit den Fähren im Übrigen. Also man kann hier mit einem Bus von A nach B kommen. Der Bus, der fährt auf der E10 und hält dann eben an. Man kann sich so fortbewegen, das ist überhaupt gar kein Thema. Aber ein eigenes Fahrzeug hier oben zu haben, gibt einem die Möglichkeit, Orte zu erkunden und zu entdecken, die sonst, ich sag mal, viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Ne, man kann irgendwelche kleinen Sträßchen langfahren und gucken, was sich dort ergibt. Wenn es nichts ist, dreht man wieder um. Es ist eine Frage dessen, wie man die Lofoten erleben will.
Klar, ein eigenes Auto macht natürlich unabhängig. Und deswegen immer eine gute Idee, das zumindest zu erwägen. Wir haben über Surfen gesprochen, ganz kurz auch übers Kajaken, auch wenn du da selber jetzt noch nicht unterwegs warst. Hast du selbst sowas wie ein besonders bedeutungsvolles Outdoor-Erlebnis in der lofotischen Natur, das dir selbst ganz besonders viel bedeutet, an das du gern zurückdenkst?
Mhm.
Vielleicht eine Begegnung
mehrere.
Mit. Ja, okay, ach schön, ja dann lass hören.
Okay, es war an einem Sommertag, da war ich in Ünster. Es ist der bekannteste Surfspot in Nordnorwegen. Wunderschön gelegen, wenn die Konditionen gut sind, Weltklasse-Wellen, super Wellen dort. Und es war ein wunderschöner Sommertag. Ich bin dort gesurft, es war vielleicht 20 Uhr, Sonnenuntergang in Anführungszeichen. Zu der Zeit ist die Sonne nämlich nicht untergegangen. Und es waren sehr, sehr gute Wellen und nicht so viele Leute, Nordnorwegen. Da saß ich da draußen im Wasser und auf einmal sind da so, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15, 20 Meter entfernt von mir, so schöne Rückenflossen aufgetaucht. Ich bin erstmal ein bisschen erschrocken, das ist klar, dass da sowas passiert. Ich wusste aber, dass es nichts Gefährliches ist. Und es war ein schönes Erlebnis, weil diejenigen, die dort gar im Wasser waren, dann quasi mit Delfinen zusammen gesurft sind.
Wow.
Und ein ähnliches Erlebnis habe ich tatsächlich relativ häufig, wenn ich auf dem Lofoten Beachcamp surfe. Da gibt es nämlich einen Seehund und der kommt sehr, sehr gerne zu Besuch und schaut sich die Surfer an. Und es kann auch manchmal ein bisschen erschreckend sein, weil der ab und zu einfach so 2 Meter neben dir auftaucht. Und dann guckt er dich so ein bisschen an und fragt so in seinem Blick, wie es dir geht und wie die Wellen so sind. Und das ist einfach, das ist sehr schön, wenn man quasi, man ist in der Natur, man muss mit der Natur spielen, gerade beim Surfen, anders geht's nicht. Und dann kommt quasi noch jemand vorbei, der dort lebt und sagt mal Hallo.
Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so schön gerade beschreibst, du hast vorhin erwähnt, dass das Wasser ganz, ganz klar ist. Jetzt beschreibst du diese tolle Tierwelt. Ist Tauchen auf den Lofoten eigentlich auch ein Thema? Ich bin selbst bekennender Tauchfan, deswegen bin ich immer ganz neugierig zu wissen, wo es sich lohnen würde.
Wo es sich lohnt, da bin ich leider etwas überfragt. Mit Tauchspots kenne ich mich hier auf den Lofoten tatsächlich nicht so gut aus.
Aber weißt du, ob es sie gibt?
Ja, es gibt genug, die tauchen gehen und sich das Unterwasserleben anschauen. Es gibt halt jetzt keine blau-grün-gelben Korallenriffe oder sowas. Aber man kann es auf jeden Fall machen und tolle Orte dort entdecken und bestimmt auch irgendwelche Wracks. Ich kenne ein paar Leute, die hier gerne herkommen, um Speerfischen zu gehen oder mit der Harpune zu fischen und die dann da rumtauchen und dann mit dem Fisch wieder auftauchen.
Wie würdest du die Lofoten als Wanderdestination beschreiben, um jetzt nochmal auch kurz das Wasser zu verlassen gedanklich?
Die Lofoten sind zum Wandern absolut fantastisch. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt zum Beispiel einen Wanderweg, der nennt sich Lofoten Long Crossing, wo man quasi einmal von Nord nach Süd die Lofoten zu Fuß überquert. Und das natürlich für alle, die absolute Wanderfans sind, ist das eine richtig tolle Geschichte. Ich denke mal, dass jeder, vielleicht nicht jeder, aber viele, mit ihren Eltern im Urlaub waren, als sie noch Kinder waren. Und dann wurde wandern gegangen. Und als 10-Jähriger, da fand ich das immer ein bisschen blöd.
Aha.
Da hatte ich nicht so viel Lust, durch die Gegend zu stapfen. Das ist dann irgendwann mit der Zeit auch besser geworden. Aber warum sage ich das? Ich sage das, weil es auf den Lofoten für alle Wanderlevels gibt es Routen, die man gehen kann. Man kennt es ja, wenn man in den Alpen unterwegs ist und man will auf den Gipfel. Und dann hat dieser Gipfel halt 2000 Meter oder mehr. Und das passiert hier auf den Lofoten halt nicht. Wir reden da von 400, 500, 600 Höhenmetern im Schnitt. Also es gibt auch noch Berge, die sind ein bisschen höher, aber es ist jetzt kein Mount Everest, der hier aus dem Wasser sticht.
Ja.
Es gibt unfassbar schöne und relativ einfache Touren hier. Man hat garantiert immer, es ist egal, auf welchen Hügel du hochgehst, du hast immer eine tolle Aussicht.
Ja, das ist auch mein Eindruck, ne? Es sind Gipfel, die jetzt schon machbar sind, was die Höhenmeter anbetrifft, aber die trotzdem absolut spektakulär aussehen. Zum einen, genau wie du es beschrieben hast, was die Aussicht anbetrifft, aber auch was diese Felsformation selbst anbetrifft. Also zum Beispiel denke ich da an diese sogenannten, ich glaube, man spricht es Mini-Trolltünger aus. Also diese Felszunge, die sich auf eine wirklich atemberaubende Art und Weise dort so erstreckt vom Felsgrat aus über den Abgrund mit den Fjorden im Hintergrund, wo natürlich auch ganz beliebte Fotomotive dann bestehen. Und das gibt's dort auch. Und da muss man jetzt kein halber Reinhold Messner für sein.
Nee, absolut nicht. Diese Trolltünger, die ist auf dem Berg Rüten. Mhm. Und Rüten, der ist links von mir, sage ich jetzt mal.
Okay. Wie der Geograf
quasi
sagen würde, ja.
Ja, das ist, ich sehe tatsächlich, jeden Tag sehe ich diese Trolltunge auf dem Berg Rüten, da fahre ich immer vorbei.
Ah ja.
Rüten und Qualviker, das gehört quasi zusammen. Qualviker ist ein sehr bekannter Strand, der nur zu Fuß zu erreichen ist und unfassbar schön ist. Unfassbar schön. Das kann man wirklich nur jedem ans Herz legen. Da gibt es verschiedenste Wege, die man dorthin gehen kann. Es gibt zum Beispiel eine Route, die startet von unserem Grundstück aus Und da, je nachdem, wie schnell man ist, ist man so 1,5 bis 2 Stunden unterwegs.
Mhm.
Und dann gibt's noch eine etwas kürzere Route, die ist ein bisschen steiler. Da muss man einmal über so einen kleinen Hügel rüber, aber das ist ein kurzer Aufstieg und dann geht's quasi wieder direkt runter zum Strand. Und dann gibt's noch eine dritte Route, die ist ein bisschen länger, weil man da nämlich auf den Berg Rüten hochgeht. Und von dort hat man eine ganz, ganz tolle Aussicht über die Lofoten, über verschiedene Fjorde, auch auf diesen Strand runter. Dort ist eben diese Mini-Trolltunga. Da hat man bestimmt schon einige Bilder gesehen oder davon gehört. Ist auf jeden Fall ein tolles Motiv mit dieser Felszunge, die da ausragt. Und ja, das ist ein Berg, das ist ein Wanderweg, den kann man jedes Wochenende gehen.
Schön. Das ist schon mal ein guter Tipp, genau wie auch die anderen Wandertipps, die du gerade auch schon gegeben hast. Und da würde ich gern gleich noch direkt anknüpfen und jetzt gegen Ende des Gesprächs dich noch um so ein paar konkrete praktische Tipps für Reisende bitten. Welchen Reisenden würdest du ganz grundsätzlich die Lofoten empfehlen? Also wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer gerade so am Überlegen sind und denken, ach ja, klingt eigentlich schon alles ganz gut, aber ich weiß noch nicht so ganz, für wen sind die Lofoten das richtige Ziel?
Die Lofoten sind für alle Naturliebhaber das richtige Ziel. Jeder, der faszinierende Natur gern hat, kann und sollte hierher kommen. Und das ist tatsächlich komplett egal, in welcher Altersgruppe man sich da bewegt. Wir haben hier viele, viele junge Menschen und wir haben Rentner, die sich den Traum eines Wohnmobils erfüllt haben und hier mit dem Wohnmobil rumreisen und das genießen. Und ich habe so viele Menschen hier kennengelernt und mich mit so vielen Menschen hier unterhalten. Und ich habe noch kein einziges Mal gehört, dass irgendwer gesagt hat, ach du, weißt du was, die Lofoten, die gefallen mir nicht. Das passiert nicht.
Aha.
Man kann es wirklich nur jedem empfehlen und es ist auch komplett egal, was diese Leute gern machen, weil es gibt für alle, die die Natur gern haben, gibt es hier was zu tun und was zu erleben. Ob das Wandern ist, ob das Zelten ist an irgendeinem Strand oder den eigenen Fisch übers Lagerfeuer hängen oder surfen zu gehen, Kajak fahren, Fischtour, Whale-Watching und oder in die Sauna zu gehen und dann in 3 Grad kaltes Wasser zu hüpfen und solche Geschichten.
Bei der Sauna bin ich dabei, danach bin ich raus. Aber ja, ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, toll. Also klingt fantastisch. Du hast gerade unter anderem Zelten und auch dann das Lagerfeuer am Abend angesprochen. Wie ist es auf den Lofoten? Darf man da auch wild campen?
Ja, es ist ein Gesetz, ein Recht, das in ganz Norwegen gilt. Das sogenannte Jedermannsrecht, auf Deutsch übersetzt quasi. Das hat ein paar Einschränkungen, an die sollte man sich halten und über die sollte man sich auch informieren. Grundsätzlich ist Wildcampen erlaubt, überall.
Ja.
Das heißt, man muss einen gewissen Mindestabstand zu Häusern wahren. Also wenn jetzt hier einer 20 Meter von meiner Haustür sein Zelt in meinem Garten aufschlägt, dann würde ich hingehen und sagen, du, geh doch lieber mal noch ein Stückchen weiter weg.
Okay, wir versammeln uns also nicht alle bei dir im Vorgarten. Ist schon mal gebonkt. Ist versprochen.
Ja, das Grundstück ist groß genug. Ich habe Platz für alle. Aber 150 Meter ums Haus rum,
ja,
da muss um Erlaubnis gefragt werden. Und dann gibt es natürlich gewisse Bereiche, in denen es aus Naturschutzgründen nicht gestattet ist. Und dann gibt es eben auch noch gewisse Bereiche. Und das bleibt aber in großen Teilen jedem selbst überlassen. Wenn man jetzt neben einem Berg sein Zelt aufschlägt und die Wiese, wo man sein Zelt aufschlägt, ist übersät mit Steinen, dann würde ich da kein Zelt aufschlagen, weil diese Steine sind irgendwann mal vom Berg gefallen. Und das ist ein unangenehmer Weckruf. Also es gibt gewisse Dinge, die man da schon beachten muss und sollte.
Natürlich, mit dieser Freiheit geht auch Verantwortung einher und an die wollen wir uns hoffentlich alle halten. Hast du abschließend noch vielleicht 2, 3 Insider-Tipps, du bist ja nun einer, kennst dich dort aus, bist schon lange dort und machst dort viel. Tipps, von denen du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würdest, also das und das berücksichtigen oder machen oder mitnehmen, um aus eurem Lofoten-Abenteuer das Maximum rauszuholen. Große Frage, ich weiß. Mal gucken, was du draus machst.
Die Nordnorweger sind unfassbar freundliche Menschen. Wenn man einfach ein bisschen mit den Leuten quatscht, die man trifft, wenn man im Supermarkt mal Hallo sagt zu irgendwem oder jemanden freundlich um Rat bittet oder um eine Wegbeschreibung, können ganz, ganz tolle Gespräche entstehen. Und aus diesen Gesprächen können Tipps hervorgehen, die man von normalen Reiseführern nicht bekommt. weil wir alle hier oben, die wir hier leben, wir haben hier gewisse Orte, die für uns sehr besonders sind. Und das sind Orte, von denen wir niemandem was verraten, weil wir nicht wollen, dass diese Orte überlaufen werden. Und ab und zu gibt's mal Menschen, die man trifft, wo man sagt, du, jetzt mal ganz unter uns, fahr mal da und da hin und dann stellst du dein Auto hier und da ab und dann gehst du zu dem Stein und dann hältst du dich noch 37 Schritte nach Osten und unter dem Grasbüschel liegt dann die Schüssel mit Gold vergraben.
Genau, ja. Ich merke schon, das ist eine halbe Anleitung wie eine Schatzkarte, aber ich verstehe, was du meinst. Klar, das möchte man jetzt nicht in irgendwelchen Reiseführern wiederfinden, aber One-on-one im individuellen und persönlichen Gespräch rückt man dann mal mit diesen Tipps raus. Und deswegen lohnt es sich natürlich immer, mit Einheimischen ins Gespräch zu kommen.
Auf jeden Fall. Eine Sache, die ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen kann, wenn du hier oben bist, fahr nicht nach Hause, ohne einmal baden gewesen zu sein. Ob das 5 Sekunden sind, weil das Wasser 3 Grad hat, oder ob es ein bisschen länger ist im Sommer, mach's, das ist ein Weckruf.
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, nach der Sauna, ich bin mir nicht sicher, deswegen baden gilt für dich wahrscheinlich nicht, wenn ich dann meinen 5 mm dicken Neoprenanzug trage.
Darüber können wir dann nochmal diskutieren.
Na gut, also es gibt Verhandlungsspielraum. Ja. Nee, toller Tipp. Klar, diese Intensität, in diesem Fall auch der Wassertemperatur, ist ja auch eine Intensität der Erfahrung in diesem Moment und gehört dann ein Stück weit auch dazu, kann ich mir schon vorstellen.
Absolut. Naja, und ansonsten, es ist eigentlich, man kann natürlich viele Tipps geben, man kann sich Reiseführer anschauen. Ich glaube, der beste Tipp, den ich eigentlich jemandem mitgeben kann, der hier oben Urlaub macht und die Lofoten erleben will, ist, sich ein bisschen seinen eigenen Weg zu suchen. Sich zu überlegen, was man machen will und die Natur zu genießen. Und nicht nur, sage ich mal, dem großen Massenstrom hinterher zu rennen, sondern auch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Und einfach diese Freiheit genießen, dass man hier gewisse Dinge darf, die in Mitteleuropa nicht erlaubt sind. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Freunde zu Besuch habe, an dem schönen Sommertag, was ich gerne mache, ist, ich schmeiße einen Sack mit Feuerholz aufs Boot und dann schnappen wir uns eine Angel und ein bisschen Ausrüstung und fahren raus auf den Fjord. Dann mache ich den Motor aus und dann wird auch nicht gesprochen, dann wird einfach nur die Stille genossen und dann fängt man sich einen Fisch und dann fährt man auf irgendeine kleine Insel, wo kein Mensch ist oder irgendwo anders hin und zündet sich sein Feuerchen an, kocht sich einen Kaffee, isst einen Fisch, weil es erlaubt ist, weil man es kann, weil man es darf und dann macht man das am besten einfach zusammen mit der Natur und das sind Erlebnisse, die bleiben im Gedächtnis, die bleiben immer hängen.
Schön und ich würde vorschlagen, mit dieser Szene vor unseren inneren Augen entlassen wir einander und entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer aus dem Gespräch und ich möchte dir ganz, ganz herzlich dafür danken, Paul. Vielen Dank.
Ja, danke auch. Das hat mir hier viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein paar Leute noch dazu bringen, sich dieses Ziel mal genauer anzugucken und ich bin gespannt, wer dann auf dem Lofoten Beachcamp eintrudelt und sagt, ich glaube, dich habe ich schon mal gehört.
Genau, im Beachcamp oder auch bei dir im Vorgarten, 150 Meter entfernt vom Haus.
Nein, oder so.
Eher im Beachcamp, ja. Liebe Leute. Besucht Paul am Beachcamp, ist ein ganz toller Ort, habe ich mir angeschaut, wie gesagt, gibt es wunderschöne Fotos und ansonsten, die Lofoten sind groß, die Lofoten sind schön und lohnen einen Besuch. Das ist deutlich geworden in diesem Gespräch, würde ich sagen. Und dafür, wie gesagt, lieben Dank, mach's gut, ciao.
Danke auch, ciao.
Was für ein schönes Ende für dieses Gespräch, wie ich finde, auf dieser einsamen Insel mit einem selbstgefangenen Fisch am Lagerfeuer. Neben all diesen wunderbaren Wildnisabenteuern gibt es natürlich noch jede Menge weitere Highlights zu erkunden, zum Beispiel auch das Golfen, das Reiten, Whale-Watching haben wir auch ganz kurz angesprochen und das geht natürlich wunderbar im Sommer, aber viel lässt sich auch im Winter erleben, sind wir gar nicht mehr so richtig zu gekommen gerade, aber klar, die Lofoten sind natürlich auch ein fantastisches Gebiet für zum Beispiel Skitouren. Für alle, die jetzt Lust bekommen haben, die Lofoten selbst zu erkunden, Edelweiss fliegt euch von Juni bis August und von Dezember bis März nach Evenes auf die Lofoten. Und noch viel besser, für alle, die gerne auf den Lofoten oder sonst irgendwo in Norwegen surfen oder Skifahren möchten, das Sportgepäck fliegt bei Edelweiss gratis mit. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast unbedingt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Empfehlt uns sehr, sehr gerne auch weiter. Bewertet uns auf Spotify mit ein paar Sternen oder auch in der Apple Podcast App mit einer kleinen Rezension. All das würde uns sehr helfen und freuen. Und unser Dank wäre euch gewiss. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir ein neues, spannendes Reiseziel erkunden. Das wird dann in diesem Fall Korsika sein. Bis dahin, bleibt neugierig und macht es gut.